Ja, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Bitte abonniert uns weiterhin auf Spotify, Deezer und Apple. Oder hört uns auf den Artikelplayern am oberen Rand der Artikelseite von rollingstone.de. Heute machen wir weiter mit unserem beliebten Bond-Special. Wir sind jetzt bei Folge 9 angekommen. Der Mann mit dem goldenen Colt. Ja, das war Lulu, zu der wirst du mir vielleicht gleich ein bisschen mehr erzählen können. Arne, ich kannte, also, das ist erstaunlich, dass nach diesem Megastar Paul McCartney, der Live and Let Die gemacht hat, dann plötzlich eine Sängerin namens Lulu engagiert wurde für ein Lied, wo so Glanzzeilen drinstehen wie He has a powerful weapon oder Love is required whenever he's hired. Mhm. Also der absolute Reimkunst auf dem höchsten Niveau. John Barry hat ja selber gesagt, dass er ihn als den schlechtesten Score seiner Bond-Saga bezeichnen würde. Ich will ihn jetzt gar nicht, will mich gar nicht hinter ihm verstecken, indem ich ihm beipflichte, aber ich pflichte ihm bei und sage, also so ein Score, der so übel ist mit einem so schlechten Song, ist mir schon seit sehr langer Zeit nicht mehr untergekommen. Auffallend ist bei dem Soundtrack, es gibt überhaupt keine Leitmotive außerhalb dieses Titelmotivs. Also Barry hat sich wirklich überhaupt keine Mühe gegeben, irgendwie noch nicht mal für Scaramanga oder für den Zwergen eigene Musik zu komponieren. Mhm.
Ja. Ja, es gibt tatsächlich keine Leitmotive. Es gibt auch nicht mal das Orientalische, das man erwarten würde, da der Film in Hongkong, Macau spielt. In Beirut hätte man auch vorderorientalische Klänge erwartet. Es ist also ein Elend, auch mit dem Titelsong, der von Gus Black, glaube ich, Don Black getextet wurde und von Barry komponiert. Nein, über Lulu weiß ich auch nichts. Sie war offenbar eine aufstrebende Sängerin zu der Zeit, also 1974, als der Mann mit dem goldenen Colt gedreht wurde. Und man hat wahrscheinlich nicht mehr viel von ihr gehört. Ich wüsste jedenfalls keinen anderen Song, den sie gesungen hätte. Es gibt allerdings die Anekdote, dass Alice Cooper vorgesehen war für den Titelsong. Und der ist erschienen auf einer Platte von Alice Cooper, Muscle of Love heißt sie.
Das wäre natürlich weit besser gewesen. Es hätte ja auch den Zeitgeist der 70er Jahre auch viel besser eingefangen, mit McCartney anzufangen und dann mit Glamrock mit Alice Cooper weiterzumachen.
Ja, es wäre natürlich auch etwas seltsam gewesen, wenn der School's Out Alice Cooper ein Bond-Song von John Barry gesungen hätte. Also, obwohl er dieses Lied, das Lulu jetzt interpretiert, sogar hätte singen können. Ne? Also diese Art von Text hat er allemal selbst geschrieben.
Ja, aber es geht ja so viel um so Penisersatz, also gerade mit dem goldenen Colt, um so phallische Symbole. Vielleicht haben die Produzenten gedacht, dass es umso cleverer wäre, eine Frau das singen zu lassen und nicht so Predator-artig irgendwie so einen Mann daran zu setzen, der dann irgendwie auch noch von seinem langen Stab dann singt.
Ja, aber gut, und wahrscheinlich schreckten sie auch zurück vor Alice Coopers schon damals doch bizarrem Image. Der hat ja unter anderem transparente Plastikhosen getragen. Das war seine Obsession um 1972.
Das sind bestimmt nicht sehr atmungsaktiv.
Genau, die ganze Band sollte diese transparenten Plastik- oder Spandex-Hosen tragen. Dann haben sie aber auf der Bühne gemerkt, dass sich Kondenswasser bildete und sie in einem Wasserschlauch auf der Bühne standen nach wenigen Minuten.
Also das war wahrscheinlich noch härter, als wenn er sich hat köpfen müssen von der Guillotine. Ne? Also er hat immer härtere Stunts sich überlegt.
Aber mit dem goldenen Colt hätte Alice Cooper natürlich umgehen können. Nur muss man sagen, dass die Biederkeit dieses Films und das Konventionelle des Films dem Schockrocker auch gar nicht entsprochen hätte. Denn es gibt ja keine Schocks in diesem Film.
Überhaupt und, nicht. Aber gut, machen wir erstmal die Musikbewertung, ne, oder? Also ja. ich muss hier Barry einen reindrücken, das hat er auch verdient. Also ich gebe ihm hier 2.
Ja, 2 Filmmusik also, und Song allenfalls 2.
Ja, er hat ja auch eine lange Pause eingelegt. Also der nächste Score war ja dann erst Moonraker 5 Jahre später. Er ist nach New York gezogen, hat sich dann dem Jazz gewidmet und sein erstes Nicht-Soundtrack-Album veröffentlicht, Americans hieß das, 1975. Also eine lange Bond-Pause eingelegt. Er kam dann umso besser wieder, aber da sprechen wir mal übernächsten Bond rüber. Dann haben wir die Musik relativ schnell abgehakt. Vielleicht machen wir mal weiter mit dem Bösewicht. An den kommen wir ja nun gar nicht vorbei. Also Scaramanga, Francisco Scaramanga, gespielt von Christopher Lee, ist auch derjenige, der zum ersten Mal, glaube ich, als Nicht-Bond in der Pre-Roll zu sehen ist, wo er einen anderen Agenten erledigt. Also es wird ein sehr, sehr starker Fokus auf ihn gelegt. Es ist ja auch so, er stellt sich ja auch wie James Bond auch vor. Er sagt, mein Name ist Scaramanga, Francisco Scaramanga. Und ich finde, dass Christopher Lee zu den großen unterschätzten Bösewichten gehört. Gerade auch, weil er viele dieser Manierismen, die andere Bösewichte haben, halt nicht einhält. Er hält keine große Erklärungsrede über die Weltbeherrschung, hält eine kleine Rede, wer die Welt beherrschen will, aber er ist nicht so von diesem Größenwahn gesegnet wie andere, wie Stromberg jetzt oder Goldfinger zum Beispiel. Also mir gefiel er sehr gut, er sieht auch sehr gut aus, er hatte auch eine interessante Phase, ne? Also das wäre ja seine erste Rolle nach dem Wicker Man, der heute als Kultfilm gilt. Wicker Man als Satan-Chef einer Küstensekte hat ja auch eine sehr überzeugende Darstellung da geliefert. Kleiner Fun-Fact, Britt Eklund macht beim Wicker Man auch mit. Also er hatte da, wie man sagen würde, so einen kleinen Lauf.
Ja, also dieser Scaramanga ist ja, glaube ich, in Brasilien geboren worden, in armen Vierteln, hat sich als Kleinganove und Killer bewährt und stieg dann auf zu diesem Großschurken mit dem goldenen Colt und eigentlich der goldenen Patrone, die verschossen wird. Und auch nicht nur vom goldenen Colt, sondern aus einem Füllfederhalter und aus anderen Gerätschaften. Die Pistole, es ist ja tatsächlich kein Colt, denn Colt ist eine Firma, sondern eine Pistole, mit der er schießt. Und die ist eben umzufunktionieren als Feuerzeug und damit erschießt er dann ja schließlich seinen vorgesetzten Auftraggeber, um ein Strahlengerät, das Solex heißt,
zu bringen. Ja, die Colt-Nummer ist eigentlich viel zu umständlich, weil er wird ja eh nie auf Waffen kontrolliert. Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, sich erst eine Zigarette anzuzünden, um dann, während sein Gegner nicht hinschaut, unter dem Tisch in aller Ruhe die Pistole zusammenzubauen. Das ist natürlich ein Show-Effekt für den Zuschauer. Er könnte die Waffe einfach auch an einem Holster tragen.
Ja, vor allem, weil er seelenruhig, während, ich glaube, das ist ein japanischer Boss, der heißt, oder ein chinesischer, der heißt High Fat, also High Fat. Ja. High Fat. Mhm. Und dann wird auch ein Wortwitz noch mit dem Fett gemacht, nachdem er erschossen wurde. Aber also während der sich beschwert über Scaramanga und pöbelt und wütend ist und Scaramanga absetzen will, weil es ihm nicht gelungen ist, Bond festzusetzen oder auszuschalten, baut Scaramanga seelenruhig seine Pistole zusammen und er schießt dann schließlich High Fat.
Der auch nur ganz, einen Schuss.
Ja, natürlich mit einem Schuss, mit der goldenen Patrone, die ja von einem, sagen wir mal, Tanzmädchen, das Bond aufspürt, ich glaube in Macau, zum ersten Mal gezeigt wird, denn diese Frau trägt die goldene Kugel im Bauchnabel, weil sie mit Bonds Vorgänger, mit einem anderen Agenten liiert war, der vor ihren Augen erschossen wurde. Und als Bond sie zu diesem Agenten befragt, fällt ihr zuerst gar nicht ein, wen er meinen könnte. Aber offenbar war er ja ihr Geliebter. Und um ihn immer bei sich zu tragen, hat sie die goldene Patrone in ihrem Bauchnabel. Und Bond macht etwas ganz Offenkundiges. Er versucht durch Liebkosungen ihres Bauchs die Patrone an sich zu bringen. Aber sie merkt es.
Ja, es gibt ja eine anschließende Schlägerei, ne? Da kommen ja die Handlanger rein von Scaramanga, wollen die abnehmen. Wer den Film noch nicht gesehen hat und den erst jetzt guckt, nachdem wir darüber gesprochen haben, es gibt so ein Trivia, oder beziehungsweise man würde das nicht Trivia nennen, man nennt das ja eher Goof. Man sieht in der Schlägerei, in dem reflektierenden Spiegel, die Filmcrew, wie sie die Schlägerei filmen. Das Kameramann und Second Unit Director sind zu sehen. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, der kann sich das ansehen. Ich finde insgesamt bei Scaramanga, weil ich ja vorhin auf dem Falle schon gesprochen habe, das ist schon alles sehr auffällig, ne? Wie er sich da seiner Gespiele nähert. Maude Adams, die ja die Hauptrolle in Octopus übernehmen würde, er hält ihr die Pistole, als sie im Schlafzimmer sich zu ernährt, ins Gesicht und fährt dann ihren Körper entlang. Das ist natürlich ein ganz klarer, also jetzt billig psychologisch gesprochen, natürlich ein Penisersatz. Dann schießt er ja auf ein Tablett, wo eine Champagnerflasche draufsteht, die Bond gereicht werden soll auf seiner Insel. Ja. Und diese Champagnerflasche schäumt. Da geht es natürlich auch um den Schwanzvergleich. Und nicht zuletzt stehen, das ist ja eins der bekanntesten Bilder der gesamten Bond-Reihe, als die beiden sich zum Duell gegen überstehen, halten ja beide auch ihre Waffe hoch. Wer hat den längsten? Das ist erstaunlich, dass Roger Moore diese Hierarchie so mitgemacht hat, sich Rücken an Rücken zu stellen, deutlich kleiner zu sein als Christopher Lee und mit seiner Beretta auch die deutlich stumpfere Schwanzwaffe zu haben.
Allerdings flüchtet Scaramanga dann in sein Spiegelkabinett, also in die Grotte. Und das scheint mir kein gerechtes Duell zu sein, weil er ja auch unter anderem Bond als Wachsfigur ausstellt oder in verschiedenen Spiegelungen, die Bond täuschen sollen. Also das hat eben nicht die ursprüngliche Anmutung eines Duells unter Gentlemen, das immer mit 10 oder 20 Schritten ausgeführt wird, woraufhin sie sich umdrehen. Und der Diener, übrigens für mich die amüsanteste Figur in dem Film, Schnickschnack, der kleinwüchsige Butler von Scaramanga führt ihn zusätzlich in die Irre, allerdings in der Hoffnung, dass Bond seinen Dienstherrn erschießt, weil er dann die ganze Insel und auch dieses Solex-Gerät erben würde und
zum Millionär würde. Ist das wird die Motivation offen gesagt? Das war mir sogar
nicht klar. Ja, er sagt, ich glaube, vor dem Duell, wenn sie ihn umbringen, erbe ich das alles. Das ist nur ein Satz.
Wieso macht Scaramanga das mit?
Scaramanga weiß das nicht. Schnickschnack sagt es zu Bond. Schnickschnack sagt es zu Bond, bevor Bond in die Grotte geht und das, dieses ungleiche Duell beginnt mit diesen Tricks. Also man kann sagen, mit dem Schnickschnack, den Schnickschnack inszeniert, der ja im Regiestuhl sitzt und das alles beobachtet, weil er das schon mehrfach inszeniert hat. Also Scaramanga hat alle in diese Grotte gelockt und hat am Ende alle erschossen, weil sich jeder täuschen ließ, während Bond sich natürlich nicht täuschen lässt. Am Ende lässt sich Scaramanga selbst davon täuschen, dass die Wachsfigur, also er glaubt, er habe es mit einer Wachsfigur zu tun, und es ist dann Bond selbst, der ihn erschießt. Stimmt. Das ist das Finale.
Ich meine, er hat ja, also der Film entstand ja 1973 wahrscheinlich im Zuge der Ölkrise. Und die Themen oder die Weltbeherrschungspläne, die Scaramanga hat, sind ja damals so aktuell, wie sie heute noch sind. Ne? Mit seinem sogenannten Solex-Generator spricht er auch an, Kohle und Öl würden bald verbraucht sein. Nun hat er diese Solargeneratoren. Das ist eigentlich ein recht guter Ansatz, um mit der Energiekrise umzugehen. Das hat eine Aktualität, die zum Beispiel Live and Let Die, der sich nur stilistisch am Blaxploitation-Film orientiert hat, aber thematisch nicht auf die politischen Geschehnisse der jeweiligen Zeit eingegangen ist, halt nicht gemacht. Ne? Oder Spy Who Loved Me, als es einfach um den Unterwassergott Stromberg geht und so. An sich ist der Ansatz ja schon löblich. Ich weiß gar nicht, ob das in Flemings Roman schon so gewesen ist. Kann ja eigentlich nicht, ne? Weil Energiekrise war ja zu Flemings Zeit noch nicht so virulent. Ne?
Nein, sicher nicht. Aber 1973 gab es schon die Expertisen vom Club of Rome, und da ging es schon um Umweltschutz, Umweltzerstörung und die endlichen Ressourcen. Also wenn heute immer gesagt wird, das wusste man schon in den 90er Jahren, das wusste man schon vor 10 Jahren, man wusste es schon 1973 ungefähr. Wir haben es auch in der Schule schon gelernt, Club of Rome, und damals war natürlich die Ölkrise und das der autofreie Sonntag war, glaube ich, 1973 in Deutschland oder weltweit die Ölkrise. Und das wird hier reflektiert. Das Drehbuch hat Tomja Mankiewicz abermals geschrieben. Das wurde ihm aber aus der Hand genommen, weil Albert Broccoli nicht einverstanden war und es wurde wieder Richard Maibaum anvertraut, der die frühen Bonds geschrieben hatte, der aber auch uneins war mit Broccoli. Dennoch war man sehr unzufrieden mit Mankiewicz' Entwurf und hat dann Maibaum zurückgeholt. Und beide werden in den Credits genannt als Autoren. Aber ich glaube, dass diese die Unentschlossenheit bei dem Drehbuch und die Beteiligung zweier Autoren hier sehr nachteilig war. Ne? Also man hat einerseits die Leichtigkeit und den Humor von Mankiewicz und das war wahrscheinlich zu burlesque. Es kommt auch wieder dieser amerikanische Sheriff J.W. Pepper vor aus Leben und Sterben lassen, der sich jetzt auf einer Urlaubsreise in Hongkong befindet. Und das soll also dieses Comic Relief sein, die komödiantischen Elemente während einer Verfolgungsjagd. Und der Polizist Pepper lässt sich natürlich sehr rassistisch ein, während er die Dschunkenfahrten und die...
Verschwindet die ihr Schlitzaugen, sagt er. Ja. Verschwindet ja. ihr Schlitzaugen. Ja. Das ging in den 70er Jahren anscheinend noch als normaler Humor durch. Aber natürlich, das ist der erste und einzige Bond-Film, der bereits ein Jahr... Nein, ist nicht der einzige. Es gab ja noch... überhaupt nicht der einzige. Ich wollte schon sagen, es ist der erste und einzige Bond-Film, der nach einem Jahr Pause nur kam, Live and Let Die. Aber da gab es ja die 60er Jahre Bonds. Die ersten Bonds kamen ja alle im Jahresabstand. Aber es war ein Bond-Film neuerer Ordnung, der relativ schnell produziert wurde. Was wahrscheinlich auch aufgrund des Misserfolgs des Films die Produzenten auch veranlasst hat, daraufhin die erstmals längste Pause bis dahin zu machen, bis Spy Who Loved Me 77. Aber ich finde halt noch mal ganz kurz zu dieser Waffe, ne, die Scaramanga da entwickelt hat. An sich bringt die nicht so viel. Er hat einen relativ statischen Laser, den er nur in seiner Basis hat. Da kann er irgendwie schön so ein Boot in die Luft brennen mit seinem Laser, aber er hat ja überhaupt keine Maschinen, mit denen er diese Laser, wenn er diesen Laser duplizieren könnte, ausstatten kann? Oder habe ich da was verpasst? Nee, wie kann er diese Waffe transportieren und was kann die machen?
Die kann sie gar nicht transportieren, sondern am Ende wird seine Vulkaninsel in die Luft gejagt. Ne? Oder die Insel im, wie heißt es eigentlich, im stillen Ozean? Oder was ist das Meer bei Hongkong?
Das ist doch dann diese Insel, also der Drehort ist ja Thailand, ne? Also diese Insel, die hoch, also da, ich weiß nicht, ob das in Thailand spielen soll, aber die steht ja bei den ganzen Ko-Inseln.
Es unten. Müsste Koh Tao, vor Koh Phangan Hongkong und, sein.
Hm? Ja, also, oder und da haben sie gedreht haben sie auf jeden Fall in Thailand, in den südlichen thailändischen Inseln, aber ob es tatsächlich dort spielen soll, weiß ich nicht, zumal er auch keine Thailänder als Soldaten...
Nein, nicht in Thailand. Ja.
Okay, naja, also ich würde Scaramanga also in Kombination mit Schnickschnack, ich würde ihm durchaus 4 Sterne geben. Also das ist eine tolle Paarung, ich mag die beiden, die haben auch Charisma zusammen.
Ja, also wenn Schnickschnack dazu zählt, allemal 4 Sterne, ja.
Gut, dann machen wir mal weiter mit den Bond Girls. Britt Eklund, die ja mit Lee schon im Wicker Man zusammengespielt hat, und Maude Adams, die sozusagen das erste Bond-Opfer im Film darstellt, nach der Hälfte des Films, und dann dafür bei Octopussy dann eine Hauptrolle bekommen hat. Auch ein seltener Move, eigentlich jemanden nochmal anzustellen und damit in Kauf zu nehmen, dass man die Rollen auch verwechseln könnte. Also Britt Eklund ist auch wieder so eine Bikini-Schönheit, die dieser Tradition von Bond-Frauen, am schlimmsten als Jill St. John, aber Jane Seymour war da auch nicht viel weiter, folgt, die eigentlich nicht mehr sind als nur eine Gespielin. Also so eine klassische 70er-Jahre-Bond-Frau. Das Muster wird ja erst ein bisschen gebrochen mit dem Spy, der danach kommt. Aber an sich eine total farblose Rolle, die mir gar nichts gegeben hat.
Ja, und sie heißt ja, glaube ich, Miss Goodnight, oder?
Ja, Holly Goodnight, glaube ich, oder?
Holly, glaube ich.
Müssen Sie nochmal nachgucken.
Und die ist auch sehr tollpatschig. Also sie ist eher eine Amateur. Mary Goodnight.
Mary Goodnight, das klingt ja ganz klassisch.
Britt Eklund spielt Mary Goodnight. Und Mary Goodnight ist tatsächlich auch etwas einfältig und schläfrig und verpasst immer ihre Einsätze, wird dann schließlich von Scaramanga auch noch entführt und als Geisel genommen läuft dann tatsächlich auf der Insel beim Finale auch immer im Bikini herum, in dem sie bereits festgenommen wurde und als Geisel genommen wurde. Und sie trägt also nichts zu Bonds Gelingen bei, während Maude Adams als Andrea Anders ihm einiges verschafft. Also sie soll ihm, glaube ich, die goldene Patrone verschaffen und hintergeht auch Scaramanga, bringt sich also in Lebensgefahr und wird dann schließlich mit der goldenen Patrone auch erschossen von Scaramanga. Allzu früh im Film, denn Maud Adams ist ja sehr attraktiv, macht sich allerdings willfährig und devot gemein mit beiden Männern. Zuerst mit Scaramanga, der sie aber auch verwöhnt und sie sitzt am Strand. Und dann schließlich mit Bond, dem sie auch verfällt, der sie allerdings auch erpresst. Ne? Und dann mit,
der erschlägt sie ja auch, ne? Das ist der klassische 60er, 70er Bond.
Und sie weiß, dazu gezwungen ist, Bond zu Diensten zu sein, weiß sie, dass Bond sie jederzeit verraten kann bei Scaramanga und dass sie damit ihr Leben ohnehin verwirkt hat.
Was macht denn Miss Goodnight eigentlich beruflich? Man sieht sie gar nicht außerhalb des Bond-Kontextes, keine eigenen Szenen. Ne? Also sie ist auf einmal da. Also was ist denn ihr Job eigentlich?
Nee, Miss Goodnight ist Mätresse seit Jahren bei Scaramanga. Die sitzt halt am Strand auf der Insel und er bringt Champagner und sitzt neben ihr im Bademantel. Ne?
Also kann man ja fast festhalten, wenn es Miss Goodnight nicht gegeben hätte, dann hätte der Film das gleiche Ende und die gleiche Entwicklung genommen. Ne? Also sie liefert ja keine. Sie drückt am Ende doch aus, dass sie sogar diesen Laser irgendwie ein oder macht irgendwie, schmeißt oder sie wirft doch ein, dieser Handlanger, der sie gefangen genommen hat, den schubt sie doch in diesen Laser mit rein. Ja. Also das ist sozusagen ihr Beitrag, dass die Insel explodiert.
Am Ende hat sie noch einen großen Auftritt. Aber ihre anderen Auftritte bestehen eigentlich darin, dass sie Bond hinterherläuft und ihn verzweifelt umgarnt. Und das ist alles so psychologisch nicht so richtig motiviert. Da ist natürlich dann immer die Eifersucht, dass sie sieht, aha, da ist eine möglicherweise attraktivere und gefährlichere Frau, mit der
Bond. Ja, sie muss ja sogar zugucken, wie Bond mit der anderen schläft. Ja, sie muss sie doch im Schrank verstecken, während er mit Maud Adams ins Bett geht. Na?
Das ist die Zuspitzung der Eifersucht und also sozusagen ein unfreiwilliger Voyeurismus, den sie sich gerne erspart hätte, aber so weiß sie wenigstens. Sie macht sich ja keine Illusionen über ihn, aber es ist eben anders als das Verhältnis mit Moneypenny, die ja niemals an den Vollzug glaubt, zu dem es ja auch nie kommt.
Ja, also Bond Girls gebe ich auch 2 Sterne und damit sind die gut weg.
Naja, Maud Adams gebe ich gern 3. Wie gesagt, später kam sie wieder, immerhin 10 Jahre später in Octopussy. Und Britt Eklund 2 Sterne.
Gut, dann machen wir weiter mit der Bond-Entwicklung. Also ich glaube, dass es eigentlich ein Film gewesen wäre, der besser zu Daniel Craig-Ära gepasst hätte, in der Bond ein bisschen facettenreicher und auch verletzlicher gezeigt wird. Ich glaube, dieser Film wäre sehr gut gewesen, wenn Bond tatsächlich Angst gehabt hätte. Und die hat er nicht, weil es ist ja ein Killer auf ihn angesetzt. Es gibt jemanden, der ihn töten will, der vielleicht genauso gut oder noch besser ist als er. Das wird ihm auch früh gesagt von M. Aber Roger Moore macht sich in seiner Roger Moore-typischen Bond-Art deswegen keine großen Sorgen. Ich glaube, dass es als ernster Film sehr, sehr gut hätte funktionieren können, wenn Bond erstmals der Verfolgte ist. Er ist ja auch tatsächlich erstmals der Verfolgte, aber er wird trotzdem als proaktiver Mensch gezeigt, dem es total egal ist, dass er auf einer Abschlussliste steht und sein eigenes Abenteuer macht. Ja. Das fand ich halt ein bisschen schade. Und es gibt ja, also so wie man bei Scaramanga sagen könnte, dass sein Labyrinth so ein bisschen sowas ist, wie so ein psychedelisches Panoptikum seiner eigenen Seele, ist ja die Umgebung, in der Bond befindet sich ja auch nicht anders. Er geht ja auf dieses Schiff, das so schräg gebaut ist, in dem M ihm erwartet. Ne? Und der ist ja auch so schräg gebaut. Ich glaube, dass da diese Spiegelung entstehen soll, dass diese beiden Leute sich doch sehr ähnlich sind. Und das ist ja auch sehr klischeehaft heute. Ein Bösewicht sagt ja immer, der Antagonist sagt ja immer zum Protagonisten, du und ich, wir sind beide gar nicht so unterschiedlich, ne? Diese großen Filmreden. Ja. Und das wäre im Grunde aber auch ein gutes Thema hierfür gewesen, aber ist durch die humoristische Zielsetzung, die Bond-Filme nun mal haben, halt nicht umsetzbar gewesen.
Ja, also man sagt, oder es ist verbürgt, dass Tom Mankiewicz sich an dem Film mein großer Freund Shane, heißt er, glaube ich, von George Stevens orientiert hat, ein Western aus den 50er Jahren. Und wer den Film nicht kennt, der wird hier kann die Parallelen natürlich nicht sehen. Aber das ist schon ein merkwürdiges Motiv, dass er ein ein Western als Vorbild genommen wurde, was natürlich diese Duellsituation betont zwischen Scaramanga und Bond. Und das wird aber nicht so richtig ausgespielt und ist nicht konsequent. Möglicherweise auch, weil Richard Maybaum dann das Drehbuch übernommen hatte und es sich damit verändert hat. Ist natürlich auch auffällig, dass M und auch Q das Hauptquartier verlassen und dann auf der Yacht plötzlich erscheinen. Und es ist auch nicht so recht erkennbar, dass das unbedingt vonnöten ist, dass sie so prunkvoll da auf der Yacht Bond zum Narren halten, der ja gar nicht weiß, dass er es mit den beiden da zu tun hat, die ihm, glaube ich, noch irgendwelche Ausrüstungsgegenstände bringen. Oder ihm neue Anweisungen bringen. Aber die Fahrt nach Hongkong hätten sie dafür wahrscheinlich nicht eigens machen müssen. Ne? Aber das ist eben eine zusätzliche Pointe, dass sie plötzlich, dass das Büro sozusagen umfunktioniert wurde zu einer Yacht, die möglicherweise auch als Unterwasserboot funktioniert. Ne?
Ja, die hatten ja bei You Only Live Twice hatten sie ja schon im U-Boot, das ja. Büro von M nachgebaut. Also M legt immer großen Wert darauf, dass wo immer man ihn jetzt unterbringt, ob im U-Boot oder in dem schrägen Schiff mit diesen verwinkelten Escherwänden, dass man trotzdem irgendwie sein Büro, also er braucht die Heimeligkeit und er braucht die Routine, dass jemand reinkommt, den er dann irgendwie zusammenfalten kann. Es ist ja bei Bond, ne? Also Scaramanga weist ihn ja darauf hin, er ärgert ihn ja wieder. Er sagt, sie sind ja nur der Beamte, ne? So wie damals auch schon Blofeld Connery geärgert hat, sie sind nur der, oder nee, das war Dr. No, hat jetzt Connery gesagt, sie sind ja nur ein dummer Polizist. Und so, dieses Spiel spielt Scaramanga mit Bond ja auch. Nur lässt sich Roger Moore davon nicht aus der Ruhe bringen, aber es soll natürlich trotzdem die alternative Karriere gezeigt werden, die Bond hätte einschlagen können, wenn er auf die andere Seite gewechselt wäre.
Ja, richtig. Also als Auftragskiller wäre er freischaffender Künstler und dann auf einer Ebene mit Scaramanga und anderen Schurken, die sich natürlich als Künstler und freischaffend verstehen. Insofern, als sie nur Aufträge annehmen und dann meistens Vorgesetzte töten. Und das ist Bond natürlich nicht möglich. Aber er sagt am Anfang zu M, er soll ja in einen längeren Urlaub gehen und sich verstecken. Und dann sagt er, ja, aber was wäre denn, wenn ich diesen Killer, der auf mich angesetzt ist, wenn ich ihn zuerst fände, das würde doch alles ändern. Und dann sagt M, durchaus. Ne? Und dann macht Bond sich auf die Jagd. Und dreht insofern den Spieß um. Noch bevor Scaramanga tätig werden kann, ist ihm Bond schon auf der Spur. Naja, und das wird hier in der bewährten Manier, aber vielleicht etwas zu gewollt inszeniert. Die verschiedenen Episoden, die immer mindestens ein Schnellboot, Ruderboote, eine Yacht und Fluggefährte beinhalten.
Das machen wir gleich bei den Gadgets oder bei den Schauplätzen. Wir können ja erstmal Bond bewerten. Ne? Also gerade unter dem Aspekt der Entwicklung, er überrascht uns nicht. Er ist, drei. Ich geb ihm 3 Sterne. Also er hat mich nicht überrascht. Er geht mit Frauen um wie gewohnt. Er nimmt sein Bösewicht nicht ernst. Und er kann sich am Ende immerhin als Wachsfigur darstellen. Also ich gebe ihm 3 Sterne.
Ja, es ist ein mediokrer Bond. Also man hat sich an Roger Moore gewöhnt. Aber er hat ja eigentlich keine glänzenden Momente, sondern spielt seine Souveränität aus. Hat sich allerdings auch erkennbar schon findet sich jetzt richtig zurecht in der Rolle und die ja auch nicht wesentlich verschieden ist von Simon Templar oder von seiner Figur in Die Zwei, wie es in der deutschen Synchronfassung heißt. Ich denke auch 3 und es ist auch keine Entwicklung der Figur hier.
Mhm. Dann machen wir weiter mit den Schauplätzen. Er spielt ja überwiegend in Asien, soll in Bangkok spielen. Wo fängt der eigentlich nochmal an? Der spielt eigentlich nur dort in Asien, oder ist er
nochmal
in Europa?
Also Beirut.
Beirut, genau, stimmt. Beirut, ja, genau.
Und Bautanz. Macau.
Ja, er hat insgesamt natürlich, man darf natürlich Länder nicht über einen Kamm scheren, aber von einem westlichen Blick aus und auf die Exotik von Ländern betrachtet, ist mir das alles schon zu vertraut gewesen. Also auch was die Verfolgungsjagden anging, als auch die Martial Arts. Darstellung. Es gibt ja diesen legendären Moment mit diesem Stunt-Auto, das diese Schraube dreht, ne, und auf der anderen Seite landet. Und es gab ja auch einen Disput zwischen den Produzenten und auch John Barry, ob es denn wirklich hätte sein müssen, dass man zum Flötengeräusch diese Punktlandung darstellt, dieses Auto sich um die eigene Achse wie so eine Pirouette dreht, dann auf der anderen Seite wieder landet. Es gibt ja diesen Begriff, Filmklischees zu beschreiben, wenn ein Film oder eine Serie zu albern wie Jumping the Shark, neulich sagt man auch Nuking the Fridge, also wenn sozusagen eine Serie sich so selbstbewusst übers Ziel hinausschießt mit einer Darstellung, die nicht realistisch ist, dann ist so ein Zenit überschritten, dass man eine Serie nicht mehr ernst nehmen kann. Und viele hatten damals die Befürchtung, dass dieser Stunt zu verrückt ist. Ich fand das jetzt nicht, also ich hatte als Kind zum Beispiel immer toll gefunden, wenn Bond solche verrückten Stunts macht. Man denke da nur mal an Pierce Brosnan, der irgendwie einem Flugzeug, das abstürzt, hinterher springt und es trotzdem ins Cockpit schafft, um das Flugzeug wieder hochzureißen in GoldenEye. Also das hat ja auch funktioniert. Ich fand's eher blöd. Also ich habe schon inzwischen auch mit diesem Sheriff Peppert, ich habe mir einfach zu viele Boote gesehen, zu viele Autos, die ineinander krachen, auch gerade in diesem asiatischen Raum. Es gibt praktisch keine Stuntarbeit oder keinen Schauplatz, der mir etwas komplett Neues gezeigt
hat. Ja, es gibt dann gegen Ende noch das fliegende Auto, da wurden dem Auto einfach Flügel angeklebt und Scaramanga entschwebt dann mit seiner Geisel Mary Goodnight. Und dann schauen alle staunend und mit offenem Mund dem fliegenden Auto hinterher. Und es ist aber ganz, ganz schlecht gemacht. Zu keinem Zeitpunkt glaubt man, dass das Auto tatsächlich fliegen kann. Es wirkt einfach nicht flugtauglich. Und es wäre auch gar nicht nötig, dass Scaramanga da abhebt mit dem Auto.
Ja, das war ein reiner Gag. Ja. Aber das ist ja sowieso ein Problem. Viele der Action-Szenen, die hier gezeigt werden, wären erzählerisch nicht nötig gewesen. Es gibt ja diesen Moment, in dem Bond sich als jemand anderes ausgibt und dann zu dem japanischen Boss von Scaramanga geht und dann mit dem ein Geschäft macht. Und dann geht er weg und dann kommt er wieder, wird K.O. gehauen und dann muss er in so einem Karate-Tempel gegen einen Karate-Kämpfer antreten. Den er übrigens auch in Indiana Jones Manier, der nimmt praktisch Jägersfrauen den Schatzes, den er Indiana Jones Manier. Der Antagonist macht eine tolle Präsentation als Kung-Fu-Kämpfer, aber wird dann von Bond sofort K.O. geschlagen. Und, oder erschossen, so, ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall flüchtet Bond, dessen Identität ja dann geklärt wurde gefangen genommen und er flüchtet dann aus diesem Haus zurück. Und dann beginnt diese extrem lange Verfolgungsjagd mit dem Pepper. Das alles ergibt überhaupt erzählerisch keinen Sinn, denn die eigentliche Geschichte, die dahinter steckt, war ja ausschließlich, Bond stellt sich vor, gibt sich als jemand anders aus, wird entlarvt und muss dann von da wieder fliehen. Dafür hätte es keine Action-Szene bedarf. Man hätte es auch anders erzählerisch lösen können mit einem Dialog, aber nein, die wollten unbedingt eine Flucht von James Bond
inszenieren. Ja, ja. Und die Komik dieser Karate- oder Kung-Fu-Szenen, die ist doch sehr bescheiden, erinnert an Bud Spencer, Terence Hill-Filme oder dann später auf dem Highway ist die Hölle los. Ne? Das ist bloßer Slapstick und Klamauk und sie wollten unbedingt Karate-Kämpfer zeigen.
Es gab ja Bruce Lee, ne? Den Mann mit der Todeskralle, 73 vorher. Also Martial Arts wurden ja in Hollywood dann auch immer populärer, das mussten die natürlich auch aufgreifen. Also nicht nur die Ölkrise 73, sondern auch Bruce Lee und Kung Fu, die von China nach Hollywood gekommen sind.
Aber es ist natürlich sehr billig gemacht, indem die Karatekämpfe hier veralbert werden und dann wird irgendwie ein Brett über ihrem Kopf zerdeppert, ne? Und die torkeln dann alle rum und fallen ins Wasser, ne? Also das ist sehr albern und dieser Sergeant Pepper aus den amerikanischen Südstaaten, das ist auch ausgesprochen albern und blödsinnig, weil man das schon genügend hatte in Leben und Sterben lassen. Ne? Dass der jetzt als Tourist da rumstapft in seinem Hawaii-Hemd mit seinem Fotoapparat, ist also wirklich eine tumbe Anleihe. Also die Bond-Filme haben es ja sonst immer vermieden, Figuren aus früheren Filmen, mal abgesehen von Bonds diesem Agenten in den frühen Filmen, der immer wieder Felix Leiter, der immer wieder in anderer Gestalt mit anderem Schauspieler vorkam, den gibt's ja hier auch nicht mehr. Aber eine so blödsinnige Karikatur eines fettbäuchigen amerikanischen Sergeants da nach Asien zu schicken, das ist also ein unsäglicher Klamauk, der dann die 70er Jahre und noch die frühen 80er geprägt hat. All diese Actionfilme bestehen aus solchen holzschnittartigen Witzfiguren.
Der fällt doch auch ins Wasser oder wird nass
gespritzt. Ja, genau, natürlich. Was, ne? Natürlich fällt er dann ins Wasser und flucht dann wieder, weil die Junken da mit dem Außenbordmotor an ihm vorbeigefahren sind. Ne?
Der müsste dann in seinem Hut irgendwie so einen Fisch haben. Das wäre doch der ultimative Gag. Der müsste dann so einen Fisch in seinem Hut verfangen haben. Das wäre so richtig clownmäßig lustig.
Ja. Ja, und es werden auch immer zu Drachen vorbeigetragen. Ne? Also diese Tragedrachen, die werden an jeder Ecke vorbeigetragen, weil es eben in Hongkong ist. Ne? Und dann sieht man, hey, und da ist überall sind Tempel und alle sind bunt gekleidet, also muss es Asien sein.
Mhm. Ja, Mensch, dann machen wir mal kurz einen Prozess mit dieser Kategorie. Ich glaube, die Gadgets, das ist ja eigentlich unsere sechste Kategorie, die können wir fast weglassen, weil außerhalb der Knarre gibt es ja nichts. Ja, kann man Schauplätze...
Das fliegende Auto haben wir auch schon erwähnt.
Das fliegende Auto.
Die goldene Pistole, die kein Colt ist.
Ja, also ich gebe der ganzen Bagage an Kategorien, an Schlusskategorien auch nochmal 2 Sterne und komme dann für mich für die Gesamtwertung auf 2 Sterne.
Mhm.
Ist eigentlich ein Bond, der nicht wesentlich besser ist als Diamantenfieber. Also man musste sich damals schon echt Sorgen machen um die Entwicklung des Agenten.
Ja, ist bedenklich. Ich hatte den Film in besserer Erinnerung. Ich habe ihn vor vielen Jahren gesehen, war sogar der erste Bond-Film, den ich im Kino gesehen habe. Und das war noch vor Octopussy, der erste neue Bond-Film war, den ich gesehen habe.
Ja, was würdest du geben?
Gadgets und die Schauplätze sind natürlich in Ordnung, die gab es bei Bond und es also folgt ja später hat das Traumschiff die Schauplätze genauso ausgesucht. Schauplätze wären in Ordnung, aber Gadgets, die Mischung und die Inszenierung der Schauplätze 2 und Gesamtbewertung auch 2. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Film, den wir am niedrigsten bewertet haben, neben Diamantenfieber möglicherweise.
Ja. Das glaube ich auch. Und ich denke, das wird sich beim nächsten Bond auch nach oben bewegen, denn ich freue mich auf den Spion, der mich liebte, der eigentlich, ich hatte ihn eigentlich als meinen liebsten Bond-Film in Erinnerung. Mal sehen, ob ich diese Einschätzung beibehalten werde, wenn wir den Rewatch machen. Aber als nächstes machen wir erstmal die 80er Jahre weiter, ne?
Ja.
Oder?
Ja, ja, natürlich. Sagen. Das kündigst du jetzt schon an. Filme wie Cocktail, Frantic, Sie leben und
Die Hard, Rambo 3 und Roger Rabbit. Also kommt einiges auf uns zu. Rambo also 3. Es hat wirklich Spaß gemacht, dieses Kinojahr 88 zu gucken, weil es ist das schwierigste Jahr. Ich finde es am schlechtesten von den 80er Jahren. Und deshalb ist es umso wichtiger gewesen, die entscheidenden Filme da irgendwie rauszupicken. Aber gut, damit sind wir dann irgendwie wahrscheinlich in 2 Wochen oder so dran.
Ja, allerspätestens.
Spätestens.
Allerspätestens.
Allerspätestens.
Jetzt habe ich schon große Lust, weiterzusprechen.
Okay. Gerne, gerne.
Ja, demnächst. Vielen Dank.
Ja.
Bis bald.
Bis bald. Tschüssi. Tschüss.